Dank. Schönen guten Morgen. Ist es okay, wenn ich die Zettel hier mal weglege? So. Ihr wusstet es nicht, aber wir befinden uns in einem Zweiteiler, wo heute der zweite Teil kommt mit dem Thema Bewahre dein Herz vor... Diese Predigtreihe kommt immer wieder im Laufe der Jahre und ich habe die gerade heute Morgen nochmal als Playlist zusammengepackt, weil ich da schon öfters drüber gepredigt habe. Und diese Predigtreihe basiert eben auf dem Vers in den Buch Sprüche, Kapitel 4, Vers 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und das ist ein lebensverändernder Rat unseres Vaters im Himmel, darauf wirklich zu achten. Das bedeutet nämlich, dass Gott sagt, die Quelle deines Lebens sind nicht die Außenumstände, ob das alles immer gut läuft oder nicht gut läuft, sondern dein Herz ist die Quelle. Das bedeutet auch, wie du mit den Umständen umgehst. Das bedeutet nicht deine Vergangenheit, nicht irgendwelche Unglücke, nicht Anfeindungen, nicht Niederlagen sollen dich bestimmen, sondern dein Herz und was es mit diesen Dingen macht. Und wir sollen aufpassen, dass unser Herz nicht beschwert wird mit zum Beispiel Bitterkeit oder Ängsten und Sorgen oder dass da Stolz und Rebellion sich breit macht. Das sind alles Themen, über die ich schon gepredigt habe. Und Gott sagt, das ist so wichtig, dass wir auf unser Herz aufpassen, dass wir das vor alle anderen Dinge setzen sollen. Also das soll wichtiger sein als das Geld, das du verdienst. Das soll wichtiger sein als dein Ruf, dein Aussehen, dein Erfolg. Alles Dinge, wo wir viel Kraft investieren. Sondern Gott sagt, pass auf dein Herz auf. Und deswegen predige ich da immer wieder drüber. Und wenn du die anderen Teile noch nicht gehört hast, wie gesagt, du findest das als Playlist bei uns auf dem YouTube-Kanal. Da kannst du die anderen Teile auch nochmal zu hören. Letzte Woche hatten wir das Thema Bewahre dein Herz vor Ablenkung. Und da ging es ja darum, dass die Medien nach unseren Herzen greifen und die erfüllen wollen und sie Zeit rauben wollen und dass wir da aufpassen müssen, weil das eben auch zu einer Sucht werden kann und das dann unser Leben, unser Herz negativ beeinflusst. Und heute vertiefen wir das. Es geht auch in den Bereich Sucht über, aber nicht nur, aber ja. Es geht um das Thema, bewahre dein Herz vor Pornografie. Und da fangen wir mal mit folgendem Bibelvers an, bei diesem interessanten Thema. Ich habe gesagt, wir fangen mal an mit 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Ist das nicht so das Favorite Bibelvers, über den man predigt, aber Gott hat es mir aufs Herz gelegt. Ja, genau. Und wie kommen wir hier mit einem lockeren Einstieg rein? Neulich habe ich einen Freund besucht, den ich schon 20 Jahre kenne, ihn und seine Familie. Und wir saßen beim Abendbrot und da war noch ein anderer Gast da, der kam aus der Ukraine und konnte überhaupt gar kein Deutsch. Und mein Freund hat, und wir nehmen uns gerne gegenseitig auch mal hoch und so, hat dann mich ihm vorgestellt, mit Google-Übersetzer und Händen und Füßen und fand es dann eben ganz lustig, mich vorzustellen mit den Worten, das ist Axel, er ist Pastor. Als typische Handbewegung eines Pastors, ne? Als Zeichen hier, Moral, Predigt und so weiter. Und das Problem ist bei diesem Thema, dass das natürlich leicht so verstanden werden kann. Ne? Die Kirche hat da ja auch so ihre Geschichte und der Pastor steht da hier, Aber das sollte eigentlich nicht die typische Handbewegung des Pastors sein, sondern gerade in diesem Fall oder sonst eigentlich auch in fast allen Predigten, sollte das die typische Handbewegung des Predigers oder des Pastors sein. Aber bei diesem Thema passt das genau am besten. Früher, ich habe zuerst nach einem Rettungsring gefragt, aber die gibt es gar nicht mehr. Man benutzt gar keine Rettungsringe mehr. Man benutzt jetzt Wurfsäcke. Also die typische Handbewegung des Pastors und des Predigers ist heute, und ich werfe jetzt zu keinem direkt, ich werfe das hier einfach mal in den Weg rein. Bam! Yeah! Das heißt, wenn du da jetzt am Ertrinken bist, nimmst du den Wurfsack und ich kann dich jetzt rausziehen. Der Sinn früher, wenn man sich überlegt mit dem Rettungsring, die hatten den dann und dann konnten sie nicht kommen. Aber mit dem Wurfsack, super Idee. Das heißt, die typische Handbewegung des Predigers zu diesem Thema ist Rettung. Keine Moral, sondern eben Rettung. Jetzt müssen wir da mal reinsteigen. Wovon möchte Jesus uns denn retten? Also, Pornografie kommt als, sagen wir mal, 12-minütiges sinnliches Vergnügen daher. Wieso 12-minütig? Weil man das anhand der Aufrufe und Dauer und so weiter, können Statistiker haben das mal ausgerechnet. 12 Minuten dauert der Pornografiekonsum. Kommt also als 12-minütiges sinnliches Vergnügen daher und hat aber einen hohen Preis. Denn es zerstört, das ist alles schon jetzt durch Studien nachgewiesen, das Selbstwertgefühl und die Beziehungsfähigkeit besonders von Jugendlichen, weil sie dort sich etwas ansehen, was unrealistisch ist. Also natürlich gibt es diese Körper, die man dort sieht, aber das sind zum Teil ja auch operierte Körper und speziell ausgesuchte. Und Jugendliche fangen an zu denken, ach, so funktioniert Sex und so muss man dabei aussehen. Das andere, das Unrealistische, was eben dort vermittelt wird, ist, so ist Sexualität. Und das ist in den meisten Fällen nicht der Fall. Dann kommt es dazu, dass dort Menschen zu Objekten gemacht werden. Ja, wir wissen eigentlich, sind das Menschen, Subjekte, aber sie werden zu Objekten degradiert. Und auch das ist etwas, was natürlich gerade junge Herzen und Gedanken, aber auch natürlich von Erwachsenen, aber besonders negativ beeinflusst. Dort werden Menschen zu einem Stück Fleisch degradiert. Und was noch schlimmer ist, und das haben auch viele Studien ergeben, weil es eben zur Sucht führt und immer mehr werden muss und stärker werden muss, ist es so, dass Gewalt zunehmend eine Rolle in pornografischen Filmen spielt. Es muss irgendwie immer härter werden und bei Jugendlichen ist es schon so weit, dass manche denken, das gehört zur Sexualität dazu. Also, das ist schon mal nicht gut, weil wenn du so geprägt bist und dann in eine Beziehung oder in eine Ehe reingehst und denkst, okay, jetzt kommt zur Sexualität und das sind die Dinge dann, die in dir ablaufen, das gibt große Probleme. Das zweite ist, dass Menschen danach süchtig werden, das kann ganze Lebensentwürfe zerstören. Man kann sich das ja gar nicht vorstellen, aber es gibt Leute, die mussten ihr Studium abbrechen, weil sie so süchtig waren, dass sie sich nicht mehr auf ihr Studium konzentrieren konnten. Es zerstört, Pornografie zerstört auch Ehen. Einmal führt es interessanterweise zu Lustlosigkeit. Es wird einem manchmal verkauft in den Medien, ja, das könnte ja irgendwie vielleicht das Eheleben stimulieren, aber das Gegenteil ist der Fall, also zumindest bei den allermeisten, auch das ist alles schon nachgewiesen. Es führt zu einer Abstumpfung der eigenen Sexualität und es wird zunehmend zu einem Scheidungsgrund. Also es zerstört Ehen. Worüber wenige nachdenken, es zerstört ja auch die Schauspieler, die in diesen Filmen zu sehen sind. Uns in den Medien wird oft so, was für einen Spaß die haben und wie selbstbestimmt die da leben und so weiter, aber viele sind Opfer von Menschenhandel. Sie werden selbst krank durch diese Dinge, körperlich, aber auch psychisch und vor allen Dingen werden sie süchtig nach Drogen, um das auszuhalten. Das heißt, wenn man das konsumiert, muss man immer wissen, man trägt im Grunde genommen durch die Klicks, die man da abliefert, zur Zerstörung auch von anderen Menschen bei, nämlich den Schauspielern. Und dann, und das soll natürlich auch uns hier eben angehen, es kann auch göttliche Berufung zerstören, weil wenn man als Christ da drin verstrickt ist, hat man natürlich regelmäßig mit einer enormen Scham zu tun und das ist nicht sehr förderlich für die Beziehung zu Gott, wenn man vor Gott immer ein Schamgefühl hat. Und auch hier natürlich, wie bei der Predigt letzte Woche, ist es ein Zeitfresser und auch ein enormer, lenkt einen ab von den Dingen, die Gott eigentlich für einen hat. Und jetzt habe ich schon öfters angedeutet oder gesagt, es führt ganz schnell zur Sucht, deswegen mal die nächste Folie. Da steht, das passiert mit deinem Gehirn, wenn du häufig Pornos schaust. Das erste ist, es erfolgt eine Überstimulation. Du bist permanent erregt. Du hast eine hohe Dopaminausschüttung, das ist dieses berühmte Glückshormon, durch sehr große Mengen an visuellen und sexuellen Reizen. Das führt wiederum, das sind alles chemische Vorgänge einfach nur, zu einer Toleranzentwicklung. Dein Gehirn gewöhnt sich an hohe Dopaminausschüttung. Es braucht mehr Pornos, um dieselbe Belohnungsreaktion zu erzielen. Und dann wird es eben zur Sucht. Die Gehirnchemie verändert sich. Ohne Pornos können Entzugserscheinungen auftreten. Und schließlich führt es zu einer Veränderung der Sexualität. Sexuelle Reize von Sexualpartnerinnen und Sexualpartnern reichen gegebenenfalls nicht mehr aus. Erregung bleibt aus. Es ist also ein Suchtkreislauf, den wir auch von Alkohol, Heroin, Spielsucht, von anderen Dingen kennen. Also falls irgendein Mann zum Beispiel denkt, naja, ich bin halt sehr männlich. Nein, du bist einfach nur süchtig. Es ist einfach nur ein ganz normaler, in Anführungszeichen, chemischer Vorgang, der in deinem Gehirn stattfindet. Und die berühmte Popsängerin Billie Eilish, die die Jugendlichen kennen werden, hat gesagt, Pornografie hat mein Gehirn zerstört. Ja, das ist ein Weltstar, die hat schon mit 11, 12 angefangen, die Dinge zu gucken und hat das gesagt jetzt so. Im Rahmen meiner Recherche habe ich gemerkt, dass einer von den Stars, die ich früher gehört habe, der Sänger von Metallica, hat sich selbst an einer Dokumentation beteiligt, die im Kino gezeigt wurde, weil er natürlich in seinen harten Lebensphasen, also er hat mit Alkohol zu tun gehabt und so weiter, aber auch so viel mit Pornografie, dass er heute davor warnt. Und das ist so ein Heavy-Metal-Star, der mit Gott wirklich nichts am Hut hat. Ja? Also es ist in der Welt, wird es jetzt immer deutlicher, wie gefährlich der Konsum von Pornografie ist. Und wenn das stimmt und Jesus da helfen kann, dann stimmt das doch mit einer Predigt als Rettungsring, oder? Dann ist es nicht so gemeint, sondern Jesus und sein Wort, sein Geist, und er vermittelt das ja auch oft durch Predigten, soll einfach dort Rettung geben, dass man da rauskommt. Wir müssen jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen, damit es zieht. Was ist Pornografie jetzt erstmal zur Definition? Das Wort, wo kommt das eigentlich her? Also Porno kommt vom griechischen Porne und bedeutet Hure. Und Graphie kommt Graphein vom Griechischen und bedeutet Schreiben, Malen, Zeichnen. Zusammengefasst, es ist die Beschreibung von Hurerei oder auch Unzucht genannt, komme ich gleich noch drauf. Und es ist sehr weit verbreitet. Also 47% aller Internetaufrufe drehen sich nur um Pornografie. 90% der nichtchristlichen Männer konsumieren häufig oder gelegentlich Pornografie. 90%. Aber auch 64% der christlichen Männer. Die Frauen haben aufgeholt. 50% der nichtchristlichen Frauen konsumieren das häufig oder regelmäßig oder gelegentlich bis häufig. Aber auch schon 30% der christlichen Frauen. Also es ist etwas, was uns angeht. Deutschland macht 12,5% aller pornografischen Aufrufe aus und damit sind wir Weltmeister. In Deutschland wird am meisten Pornografie konsumiert. Und die Pornounternehmen, diese Erotikfirmen oder wie die sich nennen, machen pro Tag einen Umsatz von 12,6 Millionen pro Tag. Da könnt ihr euch vorstellen, was da im Monat, im Jahr für Milliarden zusammenkommen. Und ähnlich wie bei der Zigarettenindustrie, wo ich letztes Mal ja was zu gesagt habe, haben die natürlich kein großes Interesse daran, dass irgendwie sich rumspricht, dass das süchtig macht und kaputt macht und so weiter. Deswegen frage ich mich, warum ganz oft immer wieder so Artikel kommen wie, ja, diese selbstbestimmten Schauspieler und wie die das alles machen und so weiter und so. Also da denke ich schon, dass da auch Geld eine Rolle spielt. Und das ist jetzt, kommt noch das Erschreckendste, der Erstkontakt liegt bei 11 Jahren mittlerweile. Und da könnt ihr euch vorstellen, was das mit der Seele und vor allen Dingen mit dem Gehirn, wie wir jetzt schon gesagt haben, von Kindern macht. Deswegen habe ich ja neulich auch gesagt, ein katholischer Theologe, Johannes Hartl, meinte mal, du möchtest wissen, wann dein Kind bereit ist für ein eigenes Handy, wenn du findest, dass es bereit ist für Pornografie. Denn das musst du ja wissen, natürlich kannst du das alles verschlüsseln und so weiter, aber auf dem Schulhof werden solche Sachen ja, also oder überhaupt werden die ja untereinander rumgeschickt. Ja, also wie auch immer. Auf jeden Fall ein krasses Thema. Und die Frage ist jetzt, warum verfängt das so? Also warum spricht uns Menschen Pornografie so doll an? Und der Grund ist erstmal eigentlich was Positives, weil wir von Gott als sexuelle Wesen geschaffen wurden. Sexualität ist von Gott und ist was total Gutes. Da hat die Kirche ja keine so gute Geschichte, dass sie halt Brüderie und Sexualität, also Leibfeindlichkeit und so weiter verbreitet hat. Aber wenn man das Hohelied der Liebe im Alten Testament liest, da denkt man schon, also es ist ja teilweise nicht ganz jugendfrei, was da drin steht, Gott. Also irgendwie, ich dachte, also Gott hat kein Problem mit Sexualität, er hat das nämlich erfunden. Und wir haben nicht nur Sexualität, sondern wir sind sexuelle Wesen. Im Englischen ist es ja sogar so, wenn du, weiß ich, nach Amerika einreist oder so, dann musst du ja ankreuzen, was bist du, Mann oder Frau? Und dann steht da, what is your sex? Und dann male oder female oder jetzt noch andere Möglichkeiten. Aber das ist Teil unserer Identität, unsere Sexualität. Und das ist erstmal was Gutes. Aber, das habe ich mir so gedacht, im Grunde genommen ist Sexualität wie ein Feuer, das wärmen kann, mit dem man sich das Essen machen und warm machen kann, mit dem man aber auch ein ganzes Haus abfackeln kann. Also so eine Power hat das, ist wie Feuer. Und deswegen, sagt Gott, müssen wir das unter Kontrolle halten. Und jetzt kommt das Wort. Wir müssen es in Zucht halten. Wir denken, wenn wir das Wort Zucht hören, sofort an Schläge und Bestrafung. Aber wenn du sagst, ja, der hat da so eine Pferdezucht, dann meinst du damit ja nicht, der schlägt die ganze Zeit die Pferde, sondern er zieht die ja auf, also die werden, ne, also eine Pferdezucht halt. In der Ordnung, wie der Pferdezüchter es will, entstehen dort die Pferde, die er dann irgendwann verkaufen will. Und so bedeutet eigentlich Zucht, dass du in diesem Fall hier mit Sexualität so umgehst, so in einer Ordnung hältst, so im Griff hast, dass es eben was Gutes ist, dass es in diesem Fall jetzt eben Freude macht, aber eben auch zur Vermehrung führt und all das. So, und weil die Menschen leider nicht wissen, wer will nicht wissen, wie man das in Ordnung hält, in der Ordnung hält, in Zucht hält, hat Gott gesagt, da gebe ich euch was. Die Ehe. Die Ehe ist Gottes Idee, wie man dieses Feuer in Zucht hält. Das ist eine Ordnung. Deswegen spricht man auch von der Eheordnung. Und in der Ehe soll jetzt all das Gute der Sexualität in einem sicheren, geschützten Rahmen ausgelebt werden. Und das ist der ganze Grund, warum Gott sich dazu äußert, um uns Menschen zu schützen. Ich hatte mal mit einem nicht-christlichen Journalisten zu tun und da kamen wir auch auf das Thema Sexualität. Ich kann mich noch erinnern, das ist 25 Jahre her, ich habe das nicht vergessen, weil er hieß Volker mit F. Volker. Und er sagte dann, was ich nicht verstehe ist, warum muss die Kirche sich immer in die Sexualität der Menschen einmischen? Und die Antwort ist, weil er uns liebt, weil er uns schützen möchte. Das, der Rettungsring, das ist nur Positives dahinter. Weil Gott als der Schöpfer der Sexualität eben weiß, dass Sexualität weit mehr ist als nur etwas Körperliches. Es ist auch immer etwas Seelisches und, das ist vielleicht für den einen oder anderen neu, es ist auch etwas Geistliches. Denn in der Bibel wird Sexualität, das Wort gibt es da ja gar nicht, sondern wenn dort Menschen miteinander geschlafen haben, dann steht dort, sie haben einander erkannt. Also nehmen wir mal Matthäus 1, 24 bis 25. Josef aber vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, also Maria. Und er erkannte sie nicht, das heißt, er schlief nicht mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte und er nannte seinen Namen Jesus, weil sie ja eben schwanger vom Heiligen Geist wurde. Das heißt, und das steht übrigens auch schon bei Adam und Eva, da erkannte Adam sein Weib Eva. Das heißt, sie haben miteinander geschlafen und dann entstanden eben Kain und Abel zum Beispiel. Und jetzt kommt das Krasse, weil ich sage, es ist auch was Geistliches. In Johannes 17,3 sagt Jesus, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, in den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und das ist das gleiche griechische Wort, wie da, wo Maria und Josef in diesem Fall noch nicht miteinander geschlafen haben, ist es das Gleiche. Gott erkennen ist sowas Intimes, dass es das gleiche Wort ist, wie wenn Mann und Frau miteinander intim werden, weil es eben nicht nur um was Körperliches geht, sondern eben auch um was Seelisches, weil wir natürlich, wir haben ja keinen Sex mit Gott, sondern wir vereinigen unseren Geist mit Gott. Und deswegen ist Sexualität auch eine Form von Anbetung. Wow. So, und jetzt kommt das Krasse. Und weil wir in einer gefallenen Schöpfung leben, wo die Bibel sagt, wo es einen Teufel gibt, der als Gott dieser Welt bezeichnet wird, der Teufel versucht jetzt, Gott zu demütigen, indem er dessen Schöpfung so negativ beeinflusst, dass er ihn in der Sexualität die Schöpfung erniedrigt. Guck mal, was deine Leute machen. Denn, und jetzt sind wir wieder bei Pornografie, Pornografie ist ja die Abtrennung des Körpers von Seele und Geist. Keiner, der das guckt, interessiert sich für den Schauspieler, was der wohl so für Interessen hat, was der so für Meinungen hat. Es geht nur um den Körper. Es ist die Abtrennung des Körpers von Seele und Geist. Und die Bibel sagt genau das Gegenteil. Nein, Sexualität ist Körper, Seele und Geist. Das gehört zusammen. Das heißt, der Teufel haut dazwischen im wahrsten Sinne des Wortes. Und dass es etwas geistlich ist, merkt ihr daran, dass wenn ihr in der Bibel lest, dass es ja sogenannte Tempelprostitution gab. Da hat der Teufel das wirklich auf die Spitze getrieben. Da wurden Götzen angebetet. Und nachdem du diese Götzen angebetet hast, bist du im gleichen Gebäude zur nächsten Prostituierten gegangen und hast mit der Sex gehabt und bist nach Hause gegangen. Das heißt, die Kombination von geistlichen Dingen mit Sexualität, die maximale Demütigung sozusagen, das mache ich mit deiner Schöpfung, Gott. Guck dir das mal an. Das, was du als Allerschönstes für die erdacht hast, das ziehe ich so richtig durch den Dreck und mache da auch noch einen Gottesdienst von. Ein Gottesdienst, denn das ist ja, in einem Tempel findet ja ein Gottesdienst statt. Und heute ist das ein Milliardenmarkt in der Welt. Und jetzt verstehen wir auch, warum Gott, wenn es um das Thema Sexualität geht und uns dadurch schützen will, davor schützen will und seine Schöpfung schützen will, so knallharte Ansagen macht. Angefangen bei den 10 Geboten, du sollst nicht Ehe brechen. Aber dann eben auch, die nächste Folie jetzt nochmal wieder, der Ausgangsvers. Denn das ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Wir sollen heilig sein, weil er heilig ist. Und jetzt ist die Frage, ja heilig, heilig, was heißt das? In diesem Fall bedeutet das, Gott ist etwas Besonderes. Sexualität ist etwas Besonderes. Es ist keine Wegwerfware, kein Stück Fleisch und so weiter, sondern es ist was Besonderes. Und Gott sagt, und weil ich so besonders bin und euch was ganz Besonderes gegeben habe, möchte ich, dass ihr auch besonders seid und da ganz besonders mit umgeht. Und deswegen sagt Gott eben nicht nur in den 10 Geboten, du sollst nicht die Ehe brechen, sondern Jesus verschärft das nochmal und sagt, ich aber sage, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon die Ehe gebrochen, weil es geht immer um das Herz, um das tiefste Innere des Menschen. Darum geht es Gott. Und ich habe den Vers einfach noch mit reingenommen, weil man ja sagen könnte, naja, aber ich gucke ja nur. Ich habe ja mit den Leuten da jetzt nichts zu tun. Ich habe vielleicht auch nicht mal was bezahlt. Also es gibt ja auch umsonst Sachen, glaube ich. Ne? Auf jeden Fall, versteht ihr, wie tief das Thema ist? Und Gott will letztlich unser Herz schützen. Deswegen sagte ein Prediger auch mal, und es gibt kein Kondom fürs Herz. Das gibt es nicht. Und Gott sagt, deswegen muss ich da mal eine Ansage machen, damit ihr es versteht. Das heißt, es geht um unser Herz. So, wenn wir dem jetzt soweit zustimmen und sagen, okay, wir haben die Brisanz erkannt, was können wir dann jetzt tun? Womöglich, wenn das Kind auch schon in den Brunnen gefallen ist, wie man so sagt. Das erste ist, das gehört jetzt wieder hier zur Rettungsleine, wir als Christen haben einen ganz gewaltigen Vorteil, denn wir haben Jesus Christus. Und der will uns da rausretten und uns auch bewahren, uns Kraft geben, all diese Dinge. Und deswegen ist er auch am Kreuz für uns gestorben, auch für diese Variante der Sünde, denn es ist eine von mehreren Varianten. Denn in Römer 6, Vers 14 heißt es, die Sünde hat die Macht über euch verloren, denn ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz, sondern seid durch Gottes Gnade frei geworden. Das heißt, wenn dieser Vers kommt, ich bin heilig, auch ihr sollt heilig sein, haltet euch davon fern, dann sagt Gott, und mach es in meiner Kraft. Weil aus eigener Kraft da rauszukommen, ist schon sehr, sehr schwierig. Und ihr kennt den anderen berühmten Vers, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Das heißt, Gott befreit auch im Gebet, aber auch hier ähnlich wie bei Krankheiten ist es so, dass manchmal sofort eine Heilung da ist und manchmal ist es auch ein Prozess. Und manchmal hilft uns Gott auch über einen langen Zeitraum, dort etwas Neues zu lernen. Denn, wie wir hier schon gesehen haben, es ist ja auch ein chemikalischer Prozess im Gehirn. Das bedeutet, im Gehirn, wenn immer wieder diese Reize kommen und immer stärker und so weiter, dann entstehen richtige Areale im Gehirn, die kannst du nachweisen. Also zum Beispiel, habe ich mal gelesen, fand ich es interessant, in London war es bis vor ein paar Jahren noch so, dass wenn du da Taxifahrer werden wolltest und eine Prüfung machen musstest, ich weiß nicht mehr, 20 oder 40.000 Straßen musstest du da auswendig können. Heute mit Google Maps glaube ich nicht mehr, dass sie das noch müssen. Aber damals, als man noch mit Karte fuhr, kenne ich ja auch noch die Zeit. Und du bist irgendwo eingeschrieben und dann hier, ich meine, Piccadilly Circus, das wird wohl jeder wissen. Aber wenn du dann irgendeine sonst wie Straße nennst da, dann wusste der im Kopf, wo die ist. Und das Krasse ist, und das konntest du beim Gehirnscan nachweisen. Londoner Taxifahrer hatten ein sichtbares, größeres Areal im Gehirn, wo die sich die ganzen Straßennamen gemerkt haben. Und so kannst du auch bei Pornografiesüchtigen richtig, da verändern sich Dinge im Gehirn. Und das ist wie ein, ihr kennt das so, wenn man über einen Rasen immer wieder läuft, da ist dann irgendwann so ein Trampelpfad entstanden und da geht man nachher automatisch längs. Oder irgendwie ein Feldweg, wo der Bauer immer längs gefahren ist, da kannst du nachher mit deinem Auto gar nicht mehr vernünftig fahren. Du musst in den Rillen mitfahren. Und so entstehen da richtige Rillen. Und ganz oft gilt es, dass Gott in einem Prozess uns beibringen möchte, dass diese Rillen immer geringer werden und wir nachher eigene Wege gehen können. Und dazu gehört, dass man lernt, einen gewissen Suchtdruck auszuhalten. Weil das ist nachher wirklich ein Suchtdruck, der da ist. Und ich fand das interessant, das hörte ich mal eine Predigt drüber, als ich in einem anderen Gottesdienst mal war, wo jemand sagte, warte mal 5 bis 10 Minuten und guck dann, ob das dann immer noch da ist. Geh dann raus, falls das möglich ist, oder mach was anderes oder so, versuche das auszuhalten. Weil wir natürlich, logischerweise, wir möchten die schnelle Lösung haben. Ein Gebet, zack, alles ist vorbei. Aber die Erfahrung zeigt, dass das nicht immer der Fall ist, sondern wir manchmal auch Wege gehen müssen. Und wenn wir dort neue Schritte gehen, dann dürfen wir uns freuen. Ja, weil als Christen wollen wir ja sozusagen alles richtig machen bei Gott. Und wenn wir dann was falsch machen, dann sind wir am Boden zerstört. Und jetzt habe ich es probiert und wieder, jetzt, ich lasse es sein. Aber 3 Schritte voraus, 2 zurück, ist immer noch ein Schritt gewonnen. Und so gilt es, will Gott mit uns Prozesse gehen. Und die darf man dann auch feiern. Und das fand ich auch ganz gut, jemand sagte mal, und du bist nicht pervers, nur weil du ein Verlangen nach Sexualität hast, sondern es geht darum, wie du damit umgehst. Und wenn man in etwas reingeraten ist, ist Gott nicht der, der uns verdammt, sondern der uns eben den Rettungsring zuwirft oder den Rettungssack neuerdings, ja, und sagt, pass auf, wir gehen jetzt hier gemeinsam Schritte und du wirst auch wieder fallen, aber es wird auch wieder weitergehen. So, das ist das Erste. Also wir vertrauen auf Jesus und seine befreiende Macht und auch seine Gnade, die uns hilft, da durchzugehen. Und das Zweite sind natürlich aber auch knallharte Schritte, die wir gehen müssen. Das bedeutet, wir müssen uns fernhalten. Mach mal die nächste Folie nochmal. Oder den Ausgangsvers nochmal. Also wir sollen ja uns von der Unzucht fernhalten. Das heißt, du musst alles meiden, was dich in Versuchung führt. Also wenn man zum Beispiel bei Horizonte, das habe ich mal mitbekommen bei jemandem, einen Seelsorgeprozess gehst, wo es um das Thema Pornografie geht, dann hat der damalige Therapeut gesagt, dann möchte ich erstmal, dass du hier dir für 50 Euro eine Software anschaffst, mit der du alle deine Geräte verschlüsselst. Und wenn jemand nicht bereit ist, das zu investieren, gibt es auch keine Gespräche. Na? Und das solltest du auch überlegen. Wenn das eine Hilfe ist, dann darf dir dafür nichts zu teuer sein. Ich weiß noch, ein Freund von mir, über 20 Jahre ist das her, der wohnt in der WG, der hatte auch ein Problem damit. Der hat dann nachher seinen Rechner in den Flur gestellt und nur noch im Flur am Rechner gearbeitet, wo jeder sehen konnte, was er da guckt. Grundsätzlich muss man überlegen, wenn bestimmte Medien einen dahin versuchen, dass man die ab jetzt meidet. Das heißt, wenn es bestimmte Serien gibt, wo es, sagen wir mal, hocherotische Elemente gibt und du das vorher schon weißt, dass die Serie so ist, dann kannst du die Serie nicht mehr gucken. Und das gilt natürlich, ich weiß noch, wie meine Nichte mal sagte, also ich finde das für Jungs ganz schön hart, bei Instagram auf die Startseite zu gehen. Da werden einem ja vom Algorithmus Sachen vorgeschlagen. Aber da werden einem nicht nur eng oder leicht bekleidete Frauen vorgeschlagen, wenn man da drauf gedrückt ist, sondern das probiert der Algorithmus automatisch. Tja, und da muss man lernen, mit umzugehen. Und wenn man das nicht kann, dann heißt es Instagram AD. Und es ist wichtig, dass man eigene Triggerpunkte erkennt. Das heißt, gibt es bestimmte Zeiten oder Orte oder Lebensphasen, wo du besonders empfänglich dafür bist, dann musst du das einfach erkennen und diese Punkte irgendwie meiden. Ja, wenn es eben bestimmte Tage sind, dass du da dich schon mal drauf vorbereitest oder wie auch immer. Oder bestimmte Menschen vielleicht meidest oder bestimmte Medien, dass man das einfach mal analysiert. Wann passiert das? Also ich weiß noch von mir selbst, dass ich 1996 mir das Empfangsteil meines Fernsehers von meinem Vater, der ist auch Elektrotechniker, habe ausbauen lassen, weil zu der Zeit lief immer noch Baywatch im Fernsehen, wer das kennt. Wenn nicht, das war eine super Zeit danach. Ich hatte keinen Fernseher, weil ich habe DVDs gucken können und so weiter, aber ich habe gesagt, ich will das Zeug nicht mehr sehen wie früher. Ich weiß noch, wie der von der GEZ, ich kam früher noch zur Haustür. Das finde ich sehr ungewöhnlich, dass sie keinen Fernseher empfangen haben. Ja, sag ich, bin Pastor. Genau, ja, ich weiß. Genau, zahlen muss man trotzdem, genau. Das hat sich natürlich jetzt alles relativiert, weil jetzt hat man ZDF und sonst wie Mediatheken und was weiß ich alles im Internet, muss man dann wieder neu gucken. So, das ist das Zweite, also man muss sich von den Sachen fernhalten. Das Dritte ist, also das Erste war, wir verlassen uns auf Jesus, er soll uns helfen, er muss uns helfen, er will uns helfen. Das Zweite ist, wir halten uns von den Sachen fern. Und das Dritte ist, wir müssen eine ziemlich krasse Ehrlichkeit an den Tag legen. Das bedeutet, wir müssen uns jemanden suchen, dem wir das offenbaren, was für ein Problem wir da haben. Damit wir jemanden haben, der mit uns beten kann, aber damit das Geheimnis mit der Finsternis gelüftet wird. Denn in Jakobus 5, Vers 16 heißt es, bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Bekennt einander eure Schuld. Das heißt, das, was in der Finsternis, im Verborgenen, nur du und der Teufel und Gott wussten, da sagt Gott jetzt, und das möchte ich, dass du das vor einem Menschen öffnest. Und dann kommt die Heilungskraft da rein. Und so können wir beten, Jesus, schenk mir eine Sehnsucht danach, da wegzukommen, da rauszukommen, nach Heiligung, wie auch immer du es formulieren möchtest. Und dann geh mit diesem Wunsch, geh durch dein Leben, guck, wo die Triggerpunkte sind und wo die Versuchungen sind. Und dann frag ihn auch Gott, um welchen Menschen möchtest du mir zeigen, der mir da helfen kann. Und dafür sind wir als Kirche natürlich auch da. Kirche ist dafür da, dass man auch, jemand sagte mal, Seelsorge ist eigentlich die Verkündigung des Evangeliums unter vier Augen. Das heißt, so wie ich hier symbolisch jetzt den Rettungssack hier hingeworfen habe, kann das unter vier Augen auch geschehen, dass jemand anders dir hilft, da rauszukommen. Und das geschieht, wenn du Licht in die Finsternis lässt, dass du kein Geheimnis mehr mit der Finsternis hast. Und das kann dann natürlich dann auch richtig langfristige Seelsorge sein, auch sogar Therapie. Denn wir möchten gern die schnelle Befreiung, aber es hat ja ganz oft Gründe, weshalb es dazu gekommen ist. Das heißt zum Beispiel, wenn du dir angewöhnt hast, wenn du viel Stress hast, ist Pornografie natürlich eine super Stressabfuhr. Dann hat man vielleicht Befreiung davon, aber was ist jetzt mit dem Stress? Das heißt, mit jemandem darüber zu sprechen, wie gehe ich mit Stress um? Dann Minderwertigkeitsgefühle. Auch darüber muss dann gesprochen werden, wenn das ein Grund ist, weshalb es zur Pornografiesucht gekommen ist. Umgang mit Einsamkeit. Also ihr versteht, was ich meine, ne? Also wenn man da irgendwas abschneidet, aber die Ursache, die Wurzel ist nicht behandelt, wächst es natürlich sofort wieder nach. Und sowas wird in einer Therapie angesprochen. Und das ist dann etwas, was den Weg zur Heilung ebnet. So, das waren jetzt schon drei Punkte. Also ich wiederhole nochmal. Erstens Jesus, zweitens Fernhalten, drittens Ehrlichkeit und viertens, das habe ich da in dem ersten Punkt schon mit drin gehabt, wenn du fällst oder wiedergefallen bist und wiederholt gefallen bist, dann steh wieder auf und geh weiter. In 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Es gibt bei Gott kein Ende von Vergebung. Ne? Petrus hat ja mal gefragt, Jesus gefragt, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Und Jesus sagt 7 mal 70 Mal. Das sind also nicht 490, sondern damit meint er unendlich oft. Und wenn wir anderen so unendlich oft vergeben sollen, dann ist es natürlich auch so, dass Gott uns unendlich oft vergibt. Ja? Und das ist etwas, was wir ganz tief verinnerlichen müssen, dass Gott uns nicht wegstößt oder ablehnt, sondern dass er uns immer wieder den Wurfsack hinwirft und sagt, komm, ich ziehe dich hier wieder raus und ich vergebe dir auch. Weil das ist natürlich jetzt der Weg des Teufels. Erst kommt er mit der Versuchung, guck dir mal das an, guck dir mal den an, guck dir mal die an und so weiter. Und es fängt ja nicht mit Pornografie an. Es fängt ja immer mit irgendwelchen erotischen Sachen an und es steigert sich dann. Das ist wie mit dem letzten Mal Snickers, immer kleiner, nachher nur noch so zum Aufdringen. Ja, so ein kleines Ding geht ja mal. Oder wie jemand sagte, ich habe mir dann Filmchen angeguckt. Und dann dachte ich so, das erinnerte mich, als ich meinen Zivildienst in einer Suchtklinik gemacht habe, da sprach ein Alkoholiker mal davon, er hätte sich ein paar Bierchen reingezogen. Und dann sagte der Therapeut, ich war mal in so einer Runde dabei, ich wollte mal wissen, wie so eine Gruppentherapie abläuft. Und er so, abends nur so ein paar Bierchen so. Und der Therapeut, sag nicht Bierchen. Morgens nur so ein paar Bierchen, sag nicht Bierchen. Und dann habe ich mittags noch ein paar Bierchen, sag nicht Bierchen. Und so ist es halt mit den Filmchen. Ja? Das sind keine Filmchen, formal gesehen natürlich schon, aber das sind die Dinge, die dich da eben reinbringen und drin halten. Und in der Bibel steht, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Jesus ist für dich. Weil der Teufel, erst bringt er die Versuchung und wenn man dann nachgegeben hat, dann kommt er mit der Verdammnis. Und du willst Christ sein. Und du hast es doch jetzt schon so oft probiert, du meinst es ja wohl nicht wirklich ernst. Und du willst jetzt noch beten und du willst jetzt noch in Gottesdienst und kommen und so weiter. Aber die Bibel sagt uns, dass Jesus unser Anwalt ist. Jesus ist nicht unser Ankläger. Der Teufel ist der Ankläger und Jesus ist der Anwalt. Das ist eine Wahrheit, da muss man lange auch sich mit füttern, dass man weiß, ich kann jetzt trotzdem wieder zu Gott kommen, auch wenn ich wieder gefallen bin. Versteht ihr das soweit? So, also nochmal, das erste ist Jesus und seine Gnade, das zweite ist, dass wir uns fernhalten, das dritte ist die Ehrlichkeit, das vierte, dass wir wieder aufstehen, wenn wir gefallen sind. Und jetzt kommt das fünfte an die Jugendlichen und alle anderen nicht verheirateten oder Singles gerichtet. Und erwarte nicht, dass die Ehe alles heilt. Weil der eine oder andere hat sich jetzt ja vielleicht auch gefragt, Axel, du erzählst jetzt hier so schön, aber gerade du als Single müsstest doch jetzt eigentlich, also ich weiß ja nicht. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich seit meiner Bekehrung keine Pornografie mehr konsumiert habe. Unter anderem, weil ich die große Gnade hatte, mich vor der Verbreitung des Internets bekehrt zu haben. Also ich habe mich 94 bekehrt und Ende der 90er kam das dann ja auf und dann mit den immer größeren Datenmengen und so weiter. Und da war mir klar, da war ich dann auch schon angestellt als Jugendpastor und so weiter, ich wusste immer, wenn ich da jetzt auf eine falsche Seite gehe, dann kriege ich enorme Probleme in meinem christlichen Leben, meinem Dienst und so weiter. Und das hat auch hingehauen. Das heißt natürlich nicht, dass ich vergessen hätte, was ich erlebt und gesehen habe. Das heißt, ich bin natürlich genauso versucht oder genauso aufgefordert, in sexueller Reinheit zu leben, wie auch jeder verheiratete Mann. Wieso? Ja, ich fand mal sehr aufschlussreich, ein Kollege fragte mich mal, sag mal, Axel, könntest du vielleicht mal auf unserem Männerwochenende predigen zum Thema Sexualität? Wieso? Ja, naja, sagt er, also bei uns ist das so, bei meinen Männern in der Gemeinde ist es so, die dürfen einmal im Monat mit ihrer Frau schlafen. Oder wie er sagte, die dürfen einmal im Monat ran. Und den Rest der Zeit überbrücken die mit Pornografie. Sorry. Mit Pornografie. Wow. Ja, also wir sitzen da alle im gleichen Boot. Ja. Also wir brauchen ja nicht meinen, dass das jetzt nur ein Problem hier oder eine Herausforderung für Singles wäre, sondern da sind alle herausgefordert. Und ich möchte einfach uns jetzt nochmal ermutigen durch ein paar kurze Videoclips von ICF München, wo Christen sich getraut haben, aus ihrem Leben zu erzählen und welche Befreiung sie durch Jesus erlebt haben. Vielleicht können wir das gerade mal machen.
Pornografie hat mir meine Vorstellungskraft geraubt.
Ich bin in Beziehung gelandet und auf einmal habe ich mich wiedergefunden in einer Situation, wo ich einen Menschen an meiner Seite habe, der mir viel bedeutet und den ich auf einmal genauso konsumiere wie die Pornos vorher.
Als ich alleine gewohnt habe, hat Pornografie mich mehr und mehr in die Isolation gedrängt, sodass ich am Ende wegen dieser ganzen Zeit, die ich darauf verbraten habe, mein Studium nicht geschafft habe und es abbrechen musste.
Ich habe mich einsam gefühlt, als würde ich rumlaufen und hätte immer so ein Panzer drumherum, wie sowas, was die ganze Helligkeit, die ganze Freude, die Farben wegnimmt.
Ich war absolut bestimmt und beherrscht von Sex. Ich habe den ganzen Tag an Sex gedacht. Und wenn ich geschlafen habe, dann habe ich davon geträumt.
Ich bin froh, dass Leute an mir dran geblieben sind, weil ich war nicht an den Leuten dran und habe Beziehungen nicht mehr genug gepflegt.
Und so war es aber dann vor ein paar Jahren so, dass ich gemerkt habe, hey, 2 Wochen rum, eigentlich müsste es jetzt bald wieder passieren. Und es ist nicht mehr passiert. Und was von diesem Tag an passiert ist, ist, dass ich Schönheit entdeckt habe, von der ich nicht wusste, dass sie existiert.
Es gibt leider keinen Kondom. Es gibt leider...
Eigentlich müsste da hätte noch was kommen sollen, glaube ich, oder? Zurückgespult. Gut, okay. Also es haben eben dort Leute, ich habe euch das eben auch verlinkt, also ICF München gehört ja zu den wenigen Kirchen in Deutschland, die das so offensiv schon seit Jahren auch predigen. Das heißt, wenn ihr, ich mache heute keinen Aufruf, werden nicht so viele nach vorne kommen. Natürlich kann man nachher trotzdem ganz normal wie immer nach vorne kommen. Aber ich habe es jetzt mir so gedacht, ich habe unter dem YouTube-Link, unter diesem Video von uns, einmal einen Link zu einer 4- oder 5-teiligen Predigtserie von ICF München verlinkt, wo die das sehr viel detaillierter behandeln. Und darunter dann noch, ich glaube von ERF, Evangeliumsrundfunk, die auch so Kurse anbieten, wo man über einen längeren Zeitraum da quasi an sich arbeiten kann und auch Hilfe in Anspruch nehmen kann. Einfach nur als Anregung, dass es mittlerweile sehr viel Hilfe auch von christlicher Seite im Internet gibt. Natürlich bieten wir hier auch Hilfe an. Ja, also Jutta, Manuela, Hartmut, ich dann auch. Ich sagte schon, wollte ich gestern Hartmut schreiben, da könnte jetzt viel Arbeit auf dich zukommen. Ich weiß es nicht, ja. Natürlich kannst du auch zu Horizonte gehen zum Beispiel. Fang an mit diesen Predigten im Internet, die das vertiefen. Mach vielleicht einen Kurs mit wie auch immer. Aber eins solltest du auf jeden Fall tun. Wenn das ein Problem ist in deinem Leben, dann nimm die Predigt heute zum Anlass zu sagen, okay, ja, und da muss ich jetzt ran. Oder eben auch wieder ran. Vielleicht hast du schon versucht, dort Dinge zu machen, Schritte zu gehen und bist gescheitert und hast gesagt, das wird eh nichts, dann sagt Gott heute zu dir hier, Wurfsack ist wieder am Wedeln hier, Jesus hat dich nicht aufgegeben, die Predigt heute soll dazu dienen. Für alle anderen, die schon sehr weit sind oder frei geworden sind oder da immer noch mit kämpfen, da habe ich die Bibelstellen genannt, keine Verdammnis, 3 Schritte voraus, 2 zurück ist 1 gewonnen. Vergebung ist immer da. Geh weiter. Lass dich nicht vom Teufel auf dem Weg mit Gott dadurch abbringen, sondern lass dir helfen. Nimm den Rettungssack an. Amen. Und jetzt sehe ich gerade, es ist schon 11.56 Uhr. Wir werden jetzt kein Lied mehr singen, sondern wir können aber vielleicht noch ein bisschen spielen, weil ich gerne natürlich noch für euch beten möchte. Ich denke, jetzt haben wir genug zum Nachdenken oder auch zum Besprechen oder eben auch anzugucken, nachzulesen, mit Jesus drüber zu sprechen und uns eben neue Wege gehen zu lassen, dort wo es notwendig ist. Amen. Okay, ich lade euch ein, aufzustehen. Ja, Jesus, und wir danken dir dafür, dass du unser Retter bist. Du bist nicht gekommen, uns zu verdammen, sondern zu retten. Du bist nicht gekommen, um uns in Knechtschaft zu bringen, sondern um Befreiung zu bringen. Du bist nicht gekommen, um uns runterzuziehen, sondern um uns aufzurichten. Ich danke dir, Herr, dass du heute neue Perspektive schenken möchtest. Und ich bete für jedes entmutigte Herz, dass es neu ermutigt wird. Es gibt einen Ausweg. bei Gott. Ich bete für jeden, der das Thema vorher vielleicht lässig gehandhabt hat, eine neue Ernsthaftigkeit, mit einer neuen Ernsthaftigkeit da reinzugehen. Und für die, die es das erste Mal gehört haben, das einfach als Hilfe von Gott anzunehmen, als Rettung. Und wir danken dir dafür, Jesus, dass du dieser Retter bist. Und ich bete, dass du, Heiliger Geist, jetzt jedem Einzelnen den nächsten Schritt zeigst, der dran ist. Sich jemanden zu suchen, sich etwas zu kaufen, etwas zu löschen, etwas anzufangen, irgendwo hinzugehen und als erstes darüber mit dir zu sprechen, nämlich zu beten. Ich bete, dass jeder hier seinen oder ihren nächsten Schritt erkennt. Und wir danken dir dafür, Gott, dass du das möglich machst, dass ein Ausweg da ist. Und ich danke dir, dass dafür auch Kirche da ist und dass so viele Hilfsmöglichkeiten mittlerweile da sind, Gott. Herr, wir wollen es lernen, was es heißt, heilig zu leben. Und wir wollen dir danken, Jesus, dass du für unsere Schuld gestorben bist und dass du nicht überrascht bist von unseren Fehltritten und unseren Herausforderungen. Danke, dass du mit uns durchs Leben gehst und dass du uns nicht fallen lässt oder von der Hand gehen lässt, Herr. Wir preisen dich darüber, Herr. Halleluja. Amen. Ich möchte unsere Beter jetzt mal nach vorne bitten und die Möglichkeit, ihr dürft kommen, genau, ist wie jeden Sonntag. Wenn du jetzt nach vorne kommst, heißt das nicht, dass du über dieses Thema Gebet haben möchtest, sondern vielleicht bist du ja auch körperlich krank oder du hast eine andere Not in deinem Leben, dann beten wir genau wie jeden Sonntag. Aber natürlich darfst du auch kommen, um über dieses Thema mit uns zu sprechen. Also das ist völlig offen, völlig frei. An alle anderen, euch möchte ich einladen, gerne noch unten zu bleiben im Gemeinschaftsraum bei Kaffee und Keksen. Einladung auch zum nächsten Sonntag, da predigt Jutta. Und natürlich auch wie jeden Sonntag die Einladung am kommenden Dienstag, wie ihr gleich hinter mir seht auf der Folie, haben wir wieder Let's Pray und da beten wir für unsere Kirche und darüber hinaus gerne auch für dieses Thema, über das wir heute was gehört haben. Und so danke ich dir, Jesus, jetzt für diesen Gottesdienst und ich danke dir, Herr, dass du mit deinen Gedanken, mit guten Gedanken mit uns weitergehst. Danke für diese Zeit, die du uns geschenkt hast, Herr. Amen. Amen. Gesegnet Sonntag euch.